wir waren schon bei den Tierschutz.
Ja, wir hatten am Ende dann
noch. Aber nur, nur angeschnitten, ja? Dritte Mose 22, 27, das ist richtig, ja? Ich gehe nochmal darauf, dass unter dem Thema der Mutterschaft etwas angeschnitten wird, was heute moderne Gesetzgebung in fortschrittlichen Ländern ist, nämlich der Tierschutz. Und zwar nicht nur der Tierschutz an sich, auch das ist ein Aspekt, sondern sogar der Artenschutz. Und das finde ich absolut außergewöhnlich. Und wir werden sehen, und es gibt ja manche Untersuchungen zu diesen mosaischen Gesetzen, dass die alles andere als rückschrittlich sind. Sondern dass die ungeheuer modern sind, diese Gesetze des Mose. Ich erwähne nur eine einzige Sache. Das Gebot der Beschneidung. Da gibt es also Untersuchungen schon Jahrzehnte her. Es gibt unter jüdischen Frauen praktisch keinen Gebärmutterhalskrebs. Das ist irgendwann aufgefallen. Und man sagt, dass die Ursache darin liegt, in Verbindung mit den Reinheitsgeboten, die für gläubige Juden, die ja bis heute gelten, eben kein Verkehr während der Regel und kein Verkehr außerhalb der Ehe und so weiter, in Verbindung mit der erhöhten Reinlichkeit, die eine Beschneidung mit sich bringt, verhindert diese Krebsform zuverlässig. Das ist eine der Dinge, auf die ich sehr früh in meinem Leben gestoßen bin, und es war für mich immer interessant, welche Auswirkungen, ja natürlich, es gibt natürlich auch unbeschnittene Männer, die sich einigermaßen sauber halten, aber es ist nicht so selbstverständlich. Man kann untersuchen, dass praktisch alle Gebote Gottes an sein Volk diese praktische Auswirkung als Kleinnebeneffekt haben. Und da bin ich überrascht, dass selbst unter dem Thema Mutterschaft solche interessanten Dinge zu finden sind, die es sich lohnt, einfach mit zu bedenken.
Frank, ja? Danke kurz. Ja. Wenn Gott uns so gemacht hat, warum hat er uns eine Frau gegeben?
Weil das eine Frage des Gehorsams ist. Es war den Glaubenden gesagt, damals Abraham. Und zwar hat es zwei Bedeutungen. Eine natürliche, das ist die Frage des Gehorsams. Das hat eigentlich funktional keinen Unterschied. Ja, Beschneidung oder Unbeschnittenheit. Hat beschnitten sein, ändert nichts an der Zeugungsfähigkeit oder so. Es hat einen positiven Nebeneffekt für das Ehepaar, nämlich in dem Sinne für den Fall für die Frau. Es hat aber vor allem eben auch noch eine geistliche Bedeutung. Damals war die Beschneidung die äußerliche Unterschied zwischen denen, die zu Gottes Volk gehörten und denen, die nicht gehörten. Und die Unbeschnittenen, daran konntest du eben sehen, ob jemand sich eingeschlichen hat in das Volk Gottes oder nicht. Und es ist ja umgedreht auch, gerade in der nationalsozialistischen Zeit, genutzt worden, um zu identifizieren, ob sich ein Jude versteckt hatte. Es gab durchaus Leute, die aus medizinischen Gründen, beinahe aus schweren Phimose oder so, also Vorhautverengung, beschnitten worden waren, die gefährdet waren, als Juden exekutiert zu sein. Das heißt also, dieses äußere Zeichen der Zugehörigkeit zum Volke Gottes könnte man vielleicht vergleichen mit dem Kreuz, was man trägt. Wobei man natürlich diese Unbeschnittenheit nicht vor sich hergetragen hat. Das bedeutet aber, und darauf werden wir im Neuen Testament hingewiesen, dass das nur wiederum ein Zeichen für die Beschneidung unseres Herzens sind. Es hat nur einen sehr interessanten Nebeneffekt, auf den wir jetzt gerade stoßen werden. Und zwar, komme nochmal zurück auf 3. Mose 22, 27. Wenn ein Stier oder ein Schaf oder eine Ziege geboren wird, das waren die reinen Tiere, die opferfähig waren. Ja, weder ein Hund noch ein Schwein noch eine Katze konnte man opfern, sondern Gott hatte bestimmte Tiere bestimmt. Das waren also immer Werttiere, Nutztiere, die für sich genommen eigentlich eine Kapitalanlage darstellten. Die waren fähig oder ausgewählt als Opfer, entweder für Sünden, für Schuld, zur Vergebung von Schuld, nämlich durch die stellvertretende Tod, gegeben zu werden, oder als Brand- oder Friedensopfer. Das ist das hat das Wort Opfer noch in sich, dass es uns wirklich was kostet. Dass die Hingabe an Gott nicht so uns aus dem Ärmel fällt. Das ist also nicht etwas, dass ich mein übrig gebliebenes Essen spende. Tafel ist kein Opfer. Ein Opfer wäre das, was jemand kauft und dann spendet. Das ist der Unterschied. Eigentlich ist es erstmal noch ein Almosen. Ja? Das Opfer hat nämlich noch eine ganz besondere Bedeutung, dass das immer zu Gott hingegeben wird. Ja, Almosen ist, wenn ich aus meinem wirklichen Besitz mit ärmeren teile. Opfer ist das gelebte Zeichen von Hingabe. Gott ist mir wichtig. Und dazu gab es Regeln. Hier geht es bei diesen drei Tiergruppen, die hier genannt werden.
Was soll ich da sagen?
3. Mose 22, Vers 27. Wenn ein Stier oder ein Schaf oder eine Ziege geboren wird, dann soll es 7 Tage unter seiner Mutter sein. Und vom 8. Tage an und weiterhin wird es als wohlgefällig betrachtet werden zur Opfergabe eines Feueropfers für den Herrn. Warum? Warum diese 7 Tagesfrist?
Weil das eine heilige Zahl ist.
Boah, ja, kann man sagen. Aber ich denke, das hat mehr Bedeutung als nur eine Zahl.
Waren die 7 auch die Vollkommenheit dafür?
Sicher, Zahl der Vollkommenheit. Aber ich erinnere an 2 Dinge, die vorneweg hier passiert waren.
Also auf jeden Fall alles, was wichtig ist für die Mutter, denn sie hat die Ernährung in sich, die möchte die weitergeben, aber auch für das Junge, dass diese Verbindung erstmal da ist.
Erinnert ihr euch, dass das Passahlamm ein 7 Tage altes Lamm sein musste oder ein 8 Tage altes Lamm? Das deutet auf 2 wichtige Dinge. Einmal das, was Marianne sagt, was Christine sagt. Das nämlich, etwas Frischgeborenes, zu dem hat man noch keine Beziehung. Da ist der Geburtsstress, da ist der Schleim, da ist das Bangen, ob das überhaupt lebendig zur Welt kommt, das Bestimmen. Wenn du als Bauer Schafe hast, die lammen, da hast du eigentlich nur den Stress, ob es nicht verlammt. Ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Gebärmutter wird mit ausgetrieben, dann ist die Mutter dem Tod geweiht und in der Regel sogar auch das Lamm gleich dann mit. Da gibt es die Möglichkeit, dass das als Tod oder als Fehlgeburt geboren wird oder dass es über der Geburt stecken bleibt und sich nicht aus dem Mutterleib befreien kann. Solches Lamm zu opfern, ist nicht wirklich ein Opfer. Ein einwöchiges Lamm ist so ein so unschuldiges, süßes Tier. Da weißt du, das hat noch nicht einen Fehler gemacht.
Und dann wird es geopfert. Das hat wirklich was mit Beziehung zu tun. Und dann hast du ein Gespür für diese Einheit, für diese. Dann ist es auch sicher, dass es überlebt. In den ersten Tagen kann es immer noch
abgestoßen werden.
Noch absterben. Also kann es ein Kümmerling sein, der noch eingeht in den ersten Tagen. Aber das, was den 7 Tage überstanden hat, würde aufwachsen. Und du hast dann erst das Gespür, dass du jetzt was gewonnen hast. Ja, du zahlst nicht das. Dort vermehrt sich dein Besitz. Ganz auf eine natürliche Weise. Und dann erst wird es zum Opfer. Das ist der eine Aspekt, der hier bedeutsam ist. Ich sage es mal so, wenn einer einen Lottoschein hat, von dem er weiß, dass er gewinnt, den Lottoschein kann ich noch weitergeben, aber wenn ich das Geld erst ausgezahlt kriegen kann, wenn ich weiß, es ist in meiner Hand, dann wird es schwierig. Das ist dann schwer, das weiterzugeben. Weil dann gehört es mir ganz rechtmäßig und dann hat es einen ganz anderen Wert. Und das ist das eine, dass das Opfer oder das Opferfähige wirklich einen Wert hat. Das ist nicht etwas, was so übrig ist oder was, naja, das ist so eine Missgeburt, die kannst du haben. Wird sowieso nichts Ordentliches draus. Aber das zweite, das ist eben auch angesprochen worden. Die ersten Tage hat die Mutter ein Recht darauf. Das ist aus ihrem Leib gekommen, das ist Teil ihres Seins. Und ihr ganzer Körper ist auch auf dieses Geborene, und es ist egal ob Mensch oder Lamm oder Kalb, geprägt, verändert. Und es ist nicht legitim, es in dieser ersten Zeit wiederzunehmen. Ich finde das außergewöhnlich, dass noch nicht mal Gott seine Hand darauf legt und sagt, Opfer, das Opfer, schließlich bin ich der Höchste des Universums, da muss alles hinter zurückstehen. Wenigstens diese minimale Zeit des Genießens der Mutterschaft wird dort gewährt. Das finde ich außergewöhnlich. Und das sollte uns wenigstens eine Ahnung von dem Wert der Mutterschaft geben. Wir wissen, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Warum? Nicht, weil es im Grundgesetz steht, sondern weil die Würde des Menschen, die das Gegenbild Gottes ist. Und das wurde tatsächlich jahrhundertelang, und das wird bis heute in vielen Gesellschaften, hauptsächlich dem Mann gesagt. Aber die Bibel macht das nicht. Das ist das, was mir bei dieser Thematik ganz besonders auffällt. Da wird es richtig rausgenommen. Und es ist schade, dass das so sehr selten gepredigt wird. Es sollte wenigstens also unter uns klar sein, dass die Würde, die Gott der Mutter gibt, in keiner Weise hinter der des Vaters zurücksteht. Und ganz spezielle Aspekte hat, die auch wirklich nur Mutterschaft betreffen. Und das geht weiter. Und das finde ich dann ganz faszinierend in den nächsten beiden Texten, und zwar im 5. Buch Mose. Ich kannte diese natürlich von Kindheit an, aber das ist mir tatsächlich erst in diesem Zusammenhang, wo wir die Mutterschaft bewusst einmal betrachten, klar geworden. Und zwar steht es auch da hatte ich schon darauf hingewiesen, im 5. Buch Mose Kapitel 14. Und zwar dort im Vers 21, als kleiner Nebensatz,
in einer etwas längeren Verordnung. Dem Volk Israel war deutlich gesagt, ihr dürft keinerlei Aas essen. Als ein überfahrener Rehbock, auch wenn der noch so schön aussieht und noch frisch ist, ist für einen gläubigen Juden bis heute tabu. Ist sonst weltweit eher nicht so. Wir hier in unserem, sagen wir, verwöhnten und Überfluss, also nahrungsmäßig Überfluss-Situationen, würden auch nicht auf die Idee kommen. Aber allein in Europa gibt es zigtausende Menschen, die sich aus Mülltonnen ernähren. Auch und gerade in den Industrieländern. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass es in anderen Ländern, wo man täglich Hunger ausgesetzt ist, überhaupt keine Frage ist, ob man ein Stück Fleisch, was noch verwertbar scheint, irgendwie verwertet. Koch, brät oder wie auch immer, weil es am Leben hält. Für einen gläubigen Israeliten ist das ein absolutes Tabu gewesen und ist es bis heute. Ihr dürft keinerlei Aas essen. Dem Fremden, der in deinem Ton wohnt, magst du es geben, dass er es isst. Oder du magst es einem Ausländer verkaufen. Aber du bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott. Da ist also eine Grenze gezogen. Und das war völlig unabhängig von Notsituationen oder nicht. Ja, es gab ja auch, wir hatten ja viele Situationen berichtet dann in der Zeit der Könige oder vorher schon in der Richterzeit, wo das Volk also von Hungersnöten geplagt war. Und da war das trotzdem eine der feststehenden Regeln. Und dann, kleiner Nebensatz, du sollst ein Böckchen nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Hatten wir aber letztes Mal zumindest schon angeschnitten. Auch das rechne ich zu diesen endgültigen Ordnungen, die den Wert der Mutterschaft schützen. Die Milch ist für die Erhaltung des Lebens eines Böckleins gewesen. Ja? Wenn es heißt Böcklein, dann jeder weiß, das Lämmer, das köstlichste Fleisch liefert. Ja? Kalbfleisch, Lammfleisch ist das Edelste, was man sich überhaupt irgendwie leisten kann. Das dann wiederum zu verfeinern mit Gewürzen oder damals wurde das ja in der Regel am Feuer gebraten oder im Wasser gesotten. Wie bis heute Herz, ja, das heißt Kochfleisch oder Braten und nicht den Braten, den wir kennen hier mit einer eisernen Pfanne und dann langsam schmoren, sondern am Feuer gebraten. Ja, so wurde zum Beispiel auch das Passahlamm gegessen. Ja, also eilig. Deswegen ungesäuerte Brote. Deswegen, das durfte also nicht so den üblichen Prozeduren des langsamen Garens unterworfen sein, weil die Rettung immer eine eilige Sache ist. Ja, das passt also auch ein Bild auf die Rettung durch Jesus Christus hin. Und das kann man nicht so sich herschieben und sagen, naja, heute passt das noch nicht, dann vielleicht morgen oder so. Wenn ihr seine Stimme höret, heute, wenn ihr seine Stimme hört, ja, verhärtet eure Herzen nicht wie an den, wie in den Tagen von Massa und Meriba. Ja, es gibt bestimmte Dinge, die muss man heute machen. Wenn mir klar ist, heute, dass Jesus mich angesprochen hat, dann muss heute meine Antwort sein, jawohl, ich will dir folgen. Das kann man öffentlich machen, das kann man notfalls auch für sich alleine machen, wenn man sich das öffentlich nicht fragt. Das ist ganz konkret eine Einladung an Daniel, weil das wirklich, du kennst das Reden Gottes, du erlebst das hier. Genau, und das braucht genau diese Antwort. Und das ist dieses heute oder jetzt. Aber, und das war eben bei dem Böcklein, was gegessen wurde, das war eben dann nicht noch zu verfeinern. Das gibt es ja bis heute, dass man mit Sahne etwas anreichert. Ja? Dass man Fleisch gerade dann besonders zart macht, wenn man da Sahne zufügt. Und das war damals auch so. Und Sahne wird eben aus der Milch gemacht. Und die Milch der Mutter war dafür für Biss. Und das braucht einen... Also um solche Ordnungen ernst zu nehmen, braucht es von unserer Seite, dass wir alle unsere Handlungen bewusst tun. Es gibt so ein Husch-Husch, so ein, man macht das so, was gerade passt. Aber ich sehe, dass Gottes Wort viel Wert auf präzise Entscheidungen legt. Und deswegen dieser kleine Nebensatz, du sollst das Böcklein nicht kochen, nämlich seine Mutter. Und wer ein bisschen seinen Kopf benutzt hat, wusste, dass damit das Opfer der Mutter, der Tiermutter, nämlich das geopferte Kind, wenigstens so was wie eine letzte Ehre kriegt. Dass man nicht ihre Milch so benutzen darf. Und deswegen, wir wissen es, ich habe beim letzten Mal schon darauf hingewiesen, wenn es heißt, Gott ist nicht für die Ochsen besorgt, wenn es eben auch Regeln gibt, du sollst dem Ochsen, der drischt, nicht das Maul verbinden, wird uns im Neuen Testament erst erklärt, dass Gott nicht für die Ochsen besorgt ist, sondern dass das gleichzeitig, also nicht zuerst, ja, natürlich ist das ein praktischer Hinweis, ein praktischer Tipp, aber aus diesen praktischen Tipps sollen wir ableiten, wie menschliches Miteinander funktioniert. Und dort heißt es, der Arbeit ist seines Lohnes wert, seine Mühe. Also es ist wert, dass die Mühe belohnt wird. Und das konnte man eben an dem Ochsen trainieren, dass der nicht nur den ganzen Tag im Kreis läuft und dort die Körner aus den Ähren trampelt, sondern dass er dafür wenigstens ein bisschen was Leckeres zu knappen kriegt. Und das ist, so wird es uns im Neuen Testament gelehrt, ein Bild dafür, dass jemand, der im Dienst Gottes steht, das nicht immer nur uneigennützig zu tun hat, sondern wenigstens daraus versorgt sein soll. Er darf die Versorgung ablehnen, das hat Paulus ja selber geschrieben. Ja? Dass er ein Beispiel gegeben hat. Aber das hatte wieder mit der gesellschaftlichen Umgebung zu tun, wo genau das Gegenteil üblich war. Dass man genommen hat, was man nur konnte. Da hat er ein anderes Beispiel gegeben. Aber er hätte das Recht gehabt, da er das Evangelium verkündigt hat, auch vom Evangelium zu leben. Und das zeigt uns, dass wir einerseits das Recht hätten, wenn wir in den Werken oder Wegen Gottes laufen, dann auch eine Mindestversorgung dazu kriegen, aber dass wir andererseits auf dieses Recht verzichten dürfen, um anderen wiederum ein Beispiel zu geben. Und das finde ich so wichtig, dass wir aus diesen alt- und neutestamentlichen Aspekten so ein Handlungsspektrum kriegen. Nicht, du musst das machen und du musst das machen, das ist so starr, sondern wir kriegen ein Entscheidungspool, in dem wir uns verantwortlich bewegen dürfen. Das finde ich am meisten, dass es beweist, dass Gott uns Würde gegeben hat, seine eigene Entscheidungswürde.
Ja, in dem Zug würde ich gerne fragen, mit dem 7-Tages-Opfer, dort einfach verbrannt wird, warum wird es nicht hungernden Menschen gegeben?
Das gab es auch. Das gab es auch. Diese Art von Opfer gab es auch. Aber man muss bedenken, dass Gott seinem Volk versprochen hat, es zu segnen. Und der Vater des Glaubens, Abraham, war ja ein gesegneter Mann. Daraus kann man ableiten, dass normalerweise, zu normalen Zeiten und bei normalen Verhältnissen, jemand, der Gott nachfolgt, ja, was soll ich sagen? Ich will nicht sagen, begütert ist, aber eine Grundversorgung hat. Das ist das, was Jesus ja auch verspricht. Ja? Trachtet nicht nach dem, was ihr essen und anziehen solltet,
sondern trachtet zuerst, also wie die Ungläubigen, sondern trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch Gott alles das, wonach die Ungläubigen gieren, dazu geben. Das kann ich jetzt, wo ich schon ein bisschen älter geworden bin, bestätigen, dass das stimmt. Und zwar als jemand, der über Generationen das beobachten darf. Ich komme aus einer Sippe, die nie reich war, aber die in der Hingabe zu Gott immer bestätigen kann, dass er uns versorgt hat. Immer mehr, als wir persönlich gebraucht haben, immer, dass wir mit anderen teilen konnten. Und das finde ich, das, was in das Neue Testament Verwalterschaft nennt, dass wir nämlich nicht Besitzer sind von irgendetwas, weil unser Leben ja sehr begrenzt ist. Was sind 80 Jahre? Deswegen ist es so wahnwitzig, dass Leute Millionen und Milliarden anhäufen. Wofür? Nichts davon werden sie mitnehmen. Und wenn sie gar noch den Fluch von Armen auf sich laden oder von Leuten, die übervorteilt worden sind, was soll das nützen? Aber in dieser Zeit Dinge von Gott anvertraut zu kriegen, die wir treu verwalten und mit anderen teilen und segnend wirken, dass es anderen besser geht. Ja, gestern hat man dieses Erleichtern. Was war das für ein kurzer? Da haben wir gelesen bei Daniel. Ich lese das mal kurz. Wo es von diesen Verständigen, also wo die Rede ist von dieser letzten Zeit, in der wir uns nach meiner Überzeugung tatsächlich auch befinden. Da steht im Kapitel, zur bestimmten Zeit wird er, dieser König des Nordens, wiederkehren, gegen den Süden aufstehen, aber es wird zuletzt nicht sein wie am Anfang und so weiter. Und Streitkräfte von ihm werden dastehen und sie werden das Heiligtum, die Feste entweihen und werden das beständige Opfer abschaffen und den verwüsten Gräuel aufstellen und diejenigen, welche gottlos handeln gegen den Bund, wird er durch Schmeicheleien zum Abfall verführen. Aber das Volk, welches seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln. Und die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen, aber sie werden fallen durch Schwert und Flamme, durch Gefangenschaft und Raub eine Zeit lang. Und wenn sie fallen, wird ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Diese Erleichterung, die Gott selbst in diesen schwierigsten Zeiten verspricht, das hat zu tun mit Verwalterschaft, mit Anvertrauten, mit Fürsorge Gottes, auch in schwierigsten Zeiten. Kommen wir zurück zu unserem Text. Und zwar wiederum, oder weiterhin, im 5. Buch Mose, und zwar im Kapitel 22. Und wenn ihr erinnert oder wenn ihr beachtet, wir lesen hier nur Beispiele von Mutterschaft von Tieren. Und das ist nicht nur ein Beispiel, jetzt sind wir schon beim vierten. Wenn, Vers 6, wenn sich zufällig ein Vogelnest vor dir auf dem Weg findet, auf irgendeinem Baum oder auf der Erde, mit Jungen oder mit Eiern, und die Mutter sitzt auf den Jungen oder auf den Eiern, dann darfst du die Mutter auf den Jungen nicht nehmen. Du sollst die Mutter unbedingt fliegen lassen, die Jungen aber magst du dir nehmen, damit es dir gut gehe und du deine Tage verlängerst. Was ist das für ein komisches Gebot?
Welches Kapitel jetzt bitte?
22. 5. Mose 22, Vers 6 und 7.
Was? Sie nicht in Verzweiflung, weil sie ihre Eier nicht beschützen kann.
so, ich meine, wenn es die Decke dann.
Das er, nein, das erste ist, gerade bei Vögeln ist das wie ein Zwang, ihre Jungen zu beschützen. Das kannst du überall sehen. Es gibt also zahllose Filme bei YouTube, kannst du sehen, dass Enten ihre Küken beschützen, dass Hühner ihre Küken beschützen gegen Schlangen, gegen Füchse, gegen Raubvögel, dass die bereit sind, ihr eigenes Leben zu geben für ihre Jungen. Und das ist, das hat wieder eine doppelte Funktion. Das ist einerseits ein Sinnbild, wie sehr Gott seine eigenen Kinder beschützt. Es heißt, sollte auch eine Frau ihre Kinder vergessen, so werde ich mich doch deiner annehmen. Das gibt es tatsächlich. Unter Menschen gibt es das, manche haben das ja sogar unter uns erlebt, dass die von ihren Eltern nicht etwa nur weggenommen worden sind, dass sie Eltern nicht gekämpft haben, sondern die haben ihre Kinder freigegeben zur Adoption oder zur Pflegschaft oder sonst was. Es war ihnen nicht wichtig, um sie zu kämpfen. Ich werde meinen Lebtag nicht vergessen. Wir waren zusammen in Griechenland und eine afghanische Frau kommt weinend und völlig aufgelöst zu uns zur Suchthilfe. Dann habe ich ihre Geschichte erbeten. Und sie war seit Monaten auf der Flucht. Ihr Mann war von den Taliban umgebracht worden, Hazara-Frau. Und ihr Sohn, sie hat einen Sohn und eine Tochter. Und ihr Sohn ist dann von den Schwiegereltern genommen worden. Und sie hat gekämpft um dieses Kind. Aber nach der Scharia, nach dem örtlichen Recht, war das nicht möglich, den Eltern ihres Mannes zu widerstehen. Sie hätte das Kind behalten können um einen Preis, dass sie nämlich den Bruder des Mannes, also mit dem Bruder des Mannes verheiratet wird. Dieses Schicksal habe ich oftmals erlebt, ist ähnlich wie bei Jakob oder bei David, wenn die zweit oder mehr Frauen genommen haben, ein ganz bitteres Los. Das ist keine Wahl, sondern das ist eine Verpflichtung, eine lästige Pflicht. Für die Schwiegereltern ist es aber die Altersversorgung. Deswegen bestehen die darauf, dass die Enkel für ihre Verfügung bleiben. Und diese Mutter hat um ihren Sohn gekämpft. Und dieser kleine Junge, ich denke damals 7 Jahre alt, hat sich auf die Seite der Mutter gestellt und hat eine Woche lang bei den Großeltern jegliche Nahrung komplett verweigert. Dann haben die Dorfältesten gesagt, wir wollen die Mutter selber hören. Dann haben sie die Mutter gehört. Dann haben sie das Kind angehört und hat gesagt, er will nicht bei den Großeltern, will zu seiner Mama. Und dann durfte er zurück, dann haben die Ältesten entschieden, dass er zu seiner Mutter kann. Und von diesem Moment an sind die Großeltern entehrt und müssen das rächen. Und dann ist eine Witwe, die sowieso vogelfrei ist, ohne Mittel, mit 2 versorgungspflichtigen Kindern, fast eine verlorene Posten. Und dann hatte ich segne diesen Mann bis heute. Und dann hat sich ein Haji, also einer, der seine eigene Religion so ernst genommen hat, ein begüterter Mann, dass er die Pilgerreise gemacht hat, die Hajj nach Mekka, ja, das sind dann geehrte Leute, hat sie unter seinen Schutz genommen und hat ihr die Flucht finanziert. Nicht, also hat vorbereitet die Flucht bis in den Iran und das finanziert bis nach Europa. Und dann ist sie in Griechenland gestrandet, ohne weitere Mittel. Dann ist sie bei uns gelandet, mit der Bitte um Hilfe. Das zeigt mir, dass egal in welcher Gesellschaft, wenn gottesfürchtige Menschen da sind, und ich rechne auch die Ältesten dieses Dorfes dazu, die dort nicht nach den starren Regeln, sondern aus Ehrfurcht vor Gott so gehandelt haben, dass sie diese Mutterschaft geehrt haben. Und Gott selber hat dafür gesorgt, dass die Frau mit ihren Kindern in Sicherheit kam. Das sind für mich Beispiele, die mich zutiefst fröhlich machen in schlimmen und schwierigen Zeiten. Und die mir zeigen, dass selbst Menschen, die das Wort Gottes nicht kennen, den Willen Gottes tun. Und dazu gehört, ja?
Also ich denke, diese Vögel zum Mitnehmen, dass es zum Essen gesagt wurde, nicht das zum Schutz.
Natürlich, nein, aber zum Schutz der Mutter. Zum Schutz der Mutter. Ich sage warum. Natürlich haben die Jungen oder die Eier genommen, haben das zum Essen mitgenommen. Man isst nicht die jungen Vögel, sondern man nimmt die und zieht die bei sich dann im Käfig auf, bis die groß geworden sind. Warum sage ich Mutterschutz? Weil an dieser Stelle die Mutter bereit ist, also eine Vogelmutter gar nicht anders kann, als ihr Leben zu opfern für die Kinder. Das hat Gott geehrt dadurch, dass er ihr das Leben gibt. Er erhält ihr das Leben. Weißt du, du kannst eine brütende, egal was, du kannst eine brütende Henne nehmen, du kannst eine brütende Lerche nehmen, die kann nicht weg, solange die Jungen so klein sind.
Ja, die machen Krawall, ganz wild.
Sie kämpfen, aber ihre Hingabe ist so enorm, dass es ein leichtes wäre, sie zu nehmen. Den erwachsenen Vogel, den kannst du auch gleich essen. Dann lieferst du aber sogar Eier als auch Junge dem Tod aus. Wenn du die Mutter aber lassen musst, worauf Gott achtet, und du darfst dir die Eier nehmen, die kannst du vielleicht noch essen, aber ich glaube auch, angebrütete Eier hat man damals nicht gegessen. Die hat man dann genommen, um sie groß, also um sie zu bewahren und um sie aufzuziehen. Und die Vögel dann im Bauer, es gibt ja verschiedene Stellen in der Bibel, die darauf hinweisen, dass das auch damals so, ja, du lässt meine Seele frei wie ein Vogel aus dem Käfig oder so ähnlich, heißt das mal, ja. Also die Gewohnheit oder das Know-how, junge Vögel selber aufzuziehen, das gab es zu dieser Zeit. Und das war erlaubt, das hat Gott erlaubt, aber er hat nicht erlaubt, diesen Hingebungszwang einer Mutter zu benutzen. Und das heißt für uns heute, ganz praktisch, was heißt das für uns heute? Jemand gerät unter Gottes Fluch wegen dieses Wortes, wenn er einer Mutter die kleinen Kinder nimmt. Das wird ja bis heute immer wieder gemacht. Nicht nur in solchen Ländern, wie ich eben berichtet habe, sondern auch in modernen Industrieländern. Wir haben das immer wieder erlebt, dass Kinder nicht welche, die vernachlässigt wurden, sondern einfach aus funktionalen Familien die Kinder genommen worden sind. Gott hat das mit Sanktionen versehen. Zweite Sache. Es ist verboten, dass wir solche tiefgreifenden Verantwortungen wie die einer Mutter in irgendeiner Weise missbrauchen. Und das kann man dann wieder ableiten. Das ist also nicht nur das, sondern überall, wo es diese Fürsorge gibt, für kranke Eltern, für kleine Kinder, für Nachbarn, die sonst niemand haben, ist es nicht legitim, solche Vertrauensverhältnisse zu zerstören. Die sind unter dem Schutz Gottes, der Gott, der Schwachen ist. Ja, der Witwen, der Weisen, der Fremdlinge. Deswegen, wenn wir aufstehen gegen diese Ungerechtigkeit, die vielen Geflohenen hier in Deutschland widerfährt, sind wir auf Gottes Seite, ganz eindeutig. Das möchte ich uns mitgeben, dass wir also darauf achten, dass Gott selbst solche Dinge im Blick hat. Und warum habe ich gesagt Artenschutz? Weil mit dem Schutz der Mutter, ganz nüchtern auch, weil mit dem Schutz der Mutter auch die Reproduktionsfähigkeit dieser Art erhalten bleibt. Wenn es erlaubt wäre, beides zu nehmen, ja, Mutter und ihr Gelege, dann kann ich relativ schnell in einer Region, in einer Art ausrotten. Wenn ich aber maximal die Junge nehmen kann und die Mutter lassen muss, dann ist das schon nicht mehr möglich. Dann ist es sicher, dass auch diese Art erhalten bleibt. Und daraus darf man ganz klar ableiten, dass Gott nicht will, dass solche Ausrottungen von bestimmten Tierarten aus welchen Gründen auch immer geschehen. Es wird nämlich ja ausdrücklich nicht im Gegensatz zu diesen Böcklein oder so, die zu den Opfern gehören, wird hier nicht gesagt, welche Art von Vögel. Es heißt ja, es wird hier keine Art genannt. Und bei den Speisegeboten kann man wieder nachlesen, ich habe das jetzt im Moment nicht im Kopf, ich denke auch im 5. Buch Mose, wo diese Speisegebote sind, diese ganzen Aufzählungen, 4. Mose, was alles reine und unreine Tiere sind, da werden Dutzende einzelne Tierarten aufgezählt, die entweder rein oder unrein sind. Und wenn hier heißt, wenn sich zufällig ein Vogelnest vor dir auf dem Weg findet, auf irgendeinem Baum oder auf der Erde, soll sie die Mutter unbedingt fliegen lassen. Dann bezieht sich das tatsächlich auf alle Arten. Es ist auch nicht legitim, ein Habicht oder sowas wegzunehmen oder sowas, sondern diese Ordnung Gottes bezieht sich auf sämtliche Arten. Und deswegen leite ich hieraus den allgemeinen Artenschutz an. Dass gerade etwas, was durch eine andere göttliche Ordnung, nämlich durch die Versorgung der Nachkommenschaft, im Fluchtreflex gehindert ist, dass das nicht genutzt werden darf, um das zu vernichten. Bleiben wir im 5. Buch Mose. Und da ist das Kapitel 27 ein bemerkenswertes Kapitel. Werden manche vielleicht schon kennen. Andere sollten sich das einmal als ganzes Kapitel anstreichen. Da sind wir schon ziemlich am Ende der gesamten Mosebücher. Das geht ja bis knapp über 30. Und da ist dieses Kapitel, was auf dem Berg, ich weiß es jetzt nicht, auf dem Berg Gerizim. Es gab zwei Berge, die gegenüber lagen, Ebal und Gerizim. Und auf dem Berg des Fluches sollte diese Worte ausgesprochen werden. Und das ganze Volk hat das gehört und hatte dazu ein Amen zu sagen. Ja, guck da einmal rein. Mhm. Findet ihr das?
Ja, geht mal. 12 und 13. 12 steht da mit 10. Aber in 13 ist auf dem Berg Ebal stehen zum Verfluchen.
Ah, das ist eine ganz interessante Sache, dass das so rumsteht. Das hat nämlich noch eine große Bedeutung. Soll ich euch sagen, welche? Das hat nichts mit unserem Thema zu tun, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber doch, wir kommen. Ich springe einfach noch einmal dazu. 5. Mose 27. Wo war der Fluch?
13 ist der Fluch und 12 der Segen.
Ah,
wenn ihr über den Jordan. Abraham gezogen seid, sollen diese auf dem Berg Garizim stehen, um das Volk zu segnen. Simeon und Levi und Judah und Issachar und Josef und Benjamin.
Ganz, ganz schön. Weiß ich nicht. Da fällt mir gerade eine ganz wichtige Sache ein. Mhm. Erinnert ihr euch? Ahimelech. Einer der Söhne Gideons. Hat 70 von seinen Brüdern umgebracht. Und einen nicht, Jotham. Der ging auf den Berg Garisim und verflucht Sichem und Ahimelech. Das ist krass. Und da jetzt verstehe ich, warum es mal heißt, und der Herr verwandelt den Fluch in Segen. Genauso kann der Segen nämlich in Fluch verwandelt werden. Durch also durch wirklich solches grässliches Verhalten. Erinnert euch an die Geschichte? Wer kennt sie? Wer kennt die Geschichte? Gideon. Den anderen bitte ich, dass ihr das einmal durchliest. Diesen Aspekt hat man meistens nicht, weil das schon die Folge ist. Gideon, der das Volk Israel von der Hand der Midianiter gerettet haben, die das Land überschwemmt haben mit den Millionen her, bis niemand mehr irgendwas zu essen hatte. Und Gott rettet das Volk durch diesen Mann, der selber sich nicht zutraut, dass er irgendwas bewegen kann. Aber der Gehorsam Schritt für Schritt macht. Und Gott benutzt dann diese 300 Leute, die mit Fackeln und Tonkrügen nachts über dieses Heer kommen, und die wähnen sich als überfallen, und jeder zieht sein Schwert und sticht und schlägt auf seinen Nachbarn ein, und so bringen die sich gegenseitig um. Und die Israeliten sind nur und sehen diese große Rettung Gottes. Sie wären nie in der Lage gewesen, so ein Millionenheer irgendwo zu schlagen. Aber Gott hat Möglichkeiten gehabt. Und das heißt, und zu seiner Zeit hatte Israel 40 Jahre Ruhe. Und am Ende stirbt er, und in der Zeit hat er viel rumgehurt, mit vielen Frauen, und hatte insgesamt 70 Söhne, oder über 70, eigentlich 72. Und einer von denen, nämlich der Sohn einer Sklavin, erschlägt die 70 Söhne Gideons. Und er ist, wenn er mal zählt, die Zahl der Richter entspricht den Aposteln. Und dieser Ahimelech ist der eine, der wie Judas sich auf die andere Seite schlägt. Und der jüngste Sohn, der entflieht, Jotham, geht auf den Berg Garisim, auf den Segensberg, und verflucht die Leute und sagt: Ist das die Art, also ist das euer Dank gegen das Haus meines Vaters, der euch so lange gedient hat, dass ihr euch zusammenrottet, um alle seine Nachkommen auszurotten? Ganz nebenbei, also zur Wirkung von Flüchen. Und da sind eben zwei dabei, die ganz explizit auch die Mutterschaft betreffen. Und zwar Vers 16: Verflucht sei, wer seinen Vater oder seine Mutter verachtet. Und das ganze Volk sei gearmt. Versteht ihr? Wir haben beim letzten Mal schon darauf hingewiesen, dass in den Geboten steht: Ehre Vater und Mutter. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass gnädigerweise nirgends von uns verlangt wird: Liebe Vater und Mutter. Das ist zwar, denkt man, normal, aber leider gibt es viele Eltern oder Elternteile, die sich so verhalten, dass man sie nicht lieben kann. Ehren ja. Und verachten nein. Ich sage das deswegen, ich bin selber Vater und weiß inzwischen die Mühen der Elternschaft,
sehr wohl einzuschätzen. Wenn man nämlich jung ist oder Kind ist, kann man das kaum. Da ist man ja immer nur Opfer oder fühlt sich zumindest so. Da treffen einen die Unvollkommenheiten der Eltern besonders. Und da ist die Versuchung tatsächlich, die Eltern zu verachten. Erst ihr Wort, dann ihre Person. Ja, Ungehorsam ist ja weiter nichts als die Verachtung ihres Wortes. Und Ungehorsam Gott gegenüber bedeutet letzten Endes auch erstmal weiter nichts als die Verachtung seines Willens. Bis zur Verachtung der Person ist es dann aber nicht mehr sehr weit. Da reicht dann eine gewisse Gewohnheit da drin. Und das zieht einen Fluch nach sich. Und ich sage das klar, nicht nur damals. Nicht nur damals bei dem Volk Israel, sondern das meine ich, ist gültig für die ganze Welt. Es heißt in den Sprüchen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist der allererste Vers, den ich in meiner eigenen Bibel, die ich als Kind benutzt habe, mir angestrichen habe, mit dem Punkt, was ich das nicht vergesse. Ich weiß nicht genau, welches Kapitel. Da heißt es, ein Auge, was Vater oder Mutter verachtet, werden die Raben, also die Raben des Baches aushacken. Wann wird ein Auge ausgehackt? Wann wird ein Auge von einem Raben ausgehackt? Wenn die Person tot ist. Ist echt immer das, bis heute ist das immer das Erste. Raben gehen immer erst an die Augen. Da testen die, ob derjenige wirklich tot ist. Oder auch das Tier. Das ist weich, da kommen die gut hinter, haben sie gleich was zu schlucken. Das bedeutet, ein Auge, was Vater oder Mutter verachtet, werden die Raben aushalten. Das ist tatsächlich die Kehrseite von dem ihrer Vater und Mutter, dass es dir wohlgeht und du lange lebst auf der Erde. Da steht nicht, ob durch einen Unfall umgekommen, durch eine Krankheit oder durch Krieg. Aber dieses Verhalten ist tatsächlich die sicherste Methode, das eigene Leben zu verkürzen. Das sage ich heute auch aus langer Beobachtung. Deswegen werbe ich darum, gerade diejenigen, die aus schwierigen oder schlechten Elternhäusern kamen, diese ganzen Lasten wirklich bei Gott abzulassen. Man kann nicht alleine damit fertig werden. Ich weiß, wie viele Verletzungen schon in einer normalen Erziehung geschehen, in einer guten Erziehung. Gerade wenn ein Kind nicht, ich sag mal, nicht mit einem Übermaß an Gehorsam gesegnet ist. Es gibt ja solche Kinder, ja, die immer kooperativ sind und gerne alles mitmachen. Aber es gibt eben auch einen guten Teil, die ihren eigenen Willen nicht an den Eltern schulen, sondern gegen die Eltern versuchen zu schulen. Und da ist das eine große Problematik. Und wenn sich das verfestigt, dann kommen die Lügen des Teufels dazu, der dann einredet, wie blöd die Eltern sind. Und da gibt es dann immer einen Haufen seiner Boten, die das verstärken. Das sind meistens die Schulkameraden schon oder die Freunde oder die sich so nennen, aber dich dann irgendwann hängen lassen. Und so verstärkt sich das, bis dann irgendwann die Lügen direkt kommen und sagen, du hast sowieso keine Chance mehr, du siehst ja, was du für einen Scheiß schon gemacht hast und jetzt ist Gott gegen dich und jetzt stehst du unter dem Fluch und so weiter und so weiter. Und dann ist die Bereitschaft, das über sein Leben freiwillig zu gehen, wegzuschmeißen. Wenn man diesem Betrug der Sünder liegt. Und deswegen auch hier gilt ganz klar und ganz ausdrücklich Gottes Einladung, diese Lasten nicht alleine zu schleppen, sondern am Kreuz Jesu abzulegen und zurückzufinden zu zum Segen. Ganz kurz gesagt. Weil er für uns zum Fluch geworden ist. Gott sei Dank, dass das auch da geht. Auch an dieser Stelle. Verflucht sei, wer seinen Vater und seine Mutter verachtet. Wenn wir ehrlich sind, ich weiß nicht, es gibt vielleicht kaum jemanden, der das zumindest nicht phasenweise gemacht hat. Ich sage ein Beispiel. Für mich war das so peinlich, dass mein Vater so ein gehemmter Mann war. Ich erinnere mich, kleiner Junge, vielleicht 8, 9. Unser Vater hat viel versucht, mit uns zu unternehmen. Gerade weil wir sehr angespannt oft waren. Dann sind wir Sonntag Nachmittag mal weggefahren, hatten Besuch was gemacht und dann weggefahren. Schön ins Osterzgebirge. Wunderschöne Gegend und immer was erlebt. Schaubergwerk. Und dann Höhepunkt, Abend, Gaststätte. Das haben wir uns vielleicht ein- oder zweimal im Jahr geleistet. Und dann wurde lange beraten. Eben, weil es war eigentlich immer kein Geld für sowas da. Dann haben meine Eltern lange beraten, was könnte man denn essen. Und wenn man schon, dann soll das was Besonderes sein. Und dann hat mein Vater für sich Bratkartoffeln bestellt. Und da hat ihn der rötliche Kellner angeschnauzt und hat gesagt, das heißt nicht Bratkartoffeln, das heißt Spiegeleier. Für uns waren Bratkartoffeln mit Spiegeleier, aber in der Gaststätte waren es eben Spiegeleier mit Bratkartoffeln. Und mein Vater hat sich an der Stelle entschuldigt. Da war ich so ärgerlich. Eigentlich, sag ich mal, hätte er müssen zusammenschweißen und sagen, wenn du nicht ordentlich servieren willst, dann fress dein solche Leine und wir gehen jetzt. Oder irgendwas hätte, wäre eine richtige Antwort gewesen. Ja? Stattdessen, so nett wie mein Vater war, so zurückhaltend, so respektvoll, hat er sich gebeugt. Dort habe ich gleichzeitig einen Entschluss gefasst, niemals mich so von Menschen behandeln zu lassen. Ist aber schwierig, wenn du kein anderes Vorbild hast. Und an dieser Stelle sage ich, dort war das, was hier steht, was eigentlich eine Verachtung. Es war einerseits ein großes Mitleid mit meinem Vater, aber diese Gefahr, dass sich daraus entwickelt in eigene Überheblichkeit, das bedeutet ja Verachtung, die ist auf Messerschneide. Und es hat mich viel Zeit gekostet, diese Situation anders zu sehen. Ich kann das auch anders sehen. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen. Das war so eine schändliche Handlung von diesem Mann. Ich persönlich möchte so ein Verhalten nicht stehen lassen. Aber wenn ein anderer dadurch getroffen wird, wer bin ich, dass ich den deswegen verachten könnte? Und das, ihr Lieben, dieses Gespür für die Ordnungen Gottes, das wünsche ich uns, dass wir das jeden Tag neu aus unseren Essenzen des Wortes Gottes ziehen. Vers 22 im selben Kapitel. Verflucht sei, wer bei seiner Schwester liegt, der Tochter seines Vaters oder der Tochter seiner Mutter. Und das ganze Volk sagt, Amen. Boah. Und was war mit Abraham und Sarah?
Diese Regelung kam erst danach.
Richtig. Ja. Dankeschön. Es gibt keine rückwirkende. Ja, was denn? Wirkung von Gesetzen. Also.
Und heute ja.
Bitte?
Und heute ja, ne? Sagt man ja immer.
Nach vorne wohl.
Rückwirkend.
Aber, nee, auch heute. Auch heute, juristisch, dürfen Gesetze nicht rückwirkend beschlossen werden. Wir erleben gerade, auch in den letzten zwei Jahren, ganz merkwürdigerweise, dass die Geltung eines Gesetzes zurückgelegt wird. Eigentlich gab es das nie und gibt es das sonst nirgends. Das ist eher ein Zeichen von einer um sich greifenden Gesetzlosigkeit. Hier, mindestens 800 Jahre nach Abraham, begegnen wir dann dieser Ordnung Gottes.
Eine Neuordnung.
Genau. Dankeschön, das ist das richtige Wort. Der Neuordnung Gottes. Das wäre bei einer Schwester seines Vaters, bei seiner Schwester, sei es die Tochter seines Vaters oder die Tochter seiner Mutter leben, und ein Fluch gestellt ist. Und er meint nicht, nebeneinander mal zu liegen auf dem Bett, sondern beieinander liegen im Sinne von Sexualität. Ich springe nur noch zu einem Punkt im neuen, in einem neuen Buch, und zwar bei Josua. Und da, das passt eigentlich zu dieser Sache. Wo ist da von der Mutter die Rede? Wer hat noch nicht?
Muss man erstmal zu Josua springen?
Josua fing an mit der Überquerung des Jordans und mit Jericho und mit den ganzen Kämpfen und der Eroberung des Landes. Dass die in die Mitte genommen werden sollten. Ja, aber das meine ich nicht, sondern es gibt dort eine Frau, Rahab, die von den beiden Boten, die sie versteckt.
Vers 23,
Kapitel 2 schon, ja.
Ach so, Kapitel 6, Vers
13. Nee, Kapitel 2, Vers 13. Dass ihr meinen Vater und meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern samt allem, was zu ihnen gehört, am Leben lassen und unsere Seelen vom Tod retten werden. Und dann kriegst du die Antwort, siehe, wenn wir in das Land kommen, musst du diese rote Schnur in das Fenster binden, durch das du uns heruntergelassen hast, und musst deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters zu dir ins Haus versammeln. Und dann im Vers 6, Kapitel 6, Vers 23, tatsächlich, da gingen die jungen Männer, die Kundschafter hinein, genau die beiden, die sie gerettet hatte und von denen, so bin ich überzeugt, einer sie dann heiratet und damit zum Vater von Boas wird. Da gingen die jungen Männer, die Kundschafter hinein und führten Rahab und ihren Vater und ihre Mutter und ihre Brüder und alles, was zu ihr gehörte, heraus. Alle ihre Verwandten führten sie heraus. Sie brachten sie außerhalb des Lagers Israels unter. Außerhalb des Lagers heißt, sie gehört nicht dazu, aber einer nimmt sie in Ehren dann auf. Und da wird für mich eine Sache deutlich. Es wird uns nicht berichtet, warum das eine Hure war. Dazu schweigt die Bibel. Und deswegen mag ich an dieser Stelle auch nicht spekulieren, weil es sich für mich auch aus dem Text überhaupt nicht erschließt. Das könnte aus religiösen Gründen gewesen sein. Es gab ja die sogenannten Tempelhuren bei den Völkern außerhalb Israels, die also wo Prostitution als Akt des Gehorsams gegenüber den Göttern angesehen wurde. Das gibt es heute übrigens in manchen Religionen immer noch. Das mag die Not gewesen sein. Es wird uns überhaupt nicht berichtet. Aber eine Sache wird uns berichtet. Dass sie trotz dieses schändlichen Berufs ein reines Herz hatte in jeder Hinsicht. Bitte?
Zu Gottes Volk gestellt.
Bitte?
Zu Gottes Volk gestellt.
Das auch noch. Aber eben nicht nur zu Gottes Volk. Ich fürchte, dass sie in ihrer Familie eine Ausgestoßene war. Wer mag gerne eine Hure als Tochter oder Schwester oder Angehörige haben?
Aber trotzdem werden die alle gerettet.
Um ihretwillen. Und zwar nicht nur rettet sie den Männern das Leben, sondern sie rettet durch ihren Einsatz ihrer ganzen Sippe das Leben. Ihr Leben, das wäre fair gewesen. Ja, da sagt sie, rettet den Männern das Leben, dafür bleibt sie am Leben. Sie hat auch alleine im Haus gelebt. Die war nicht mit der Sippe. Die wird ausdrücklich angewiesen, ihre ganze Sippe in dieses Haus zu holen. Und das rettet ihnen allen das Leben.
Na, vielleicht ist noch ein Indiz der Platz. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine arme Pflanze ist oder ob das eine gute Pflanze ist.
Nee, Flachs.
Dass sie noch viel Zeit hatte, Flachs anzubauen. Was macht sie mit dem Flachs?
Der wurde oben auf dem Dach gebrochen. Also erstmal getrocknet, gebrochen und dann wurde daraus was gesponnen, also Seile. Deswegen hat es auch ein Seil gehabt, nebenbei gesagt. Ja, das ist nicht zum Umflachsen, sondern das ist, um damit.
Dass die Männer von außen hochkommen.
Um damit was Brauchbares herzustellen. Und hier wird ausdrücklich ihre Mutter genannt, finde ich. Und das zeigt mir, sie ehrt Vater und Mutter. Das ist mit, und vielleicht ist das der Hauptgrund, dass sie ihr Leben rettet. Sie ist nicht um sich besorgt, sondern um Vater und Mutter. Und kriegt den ganzen Rest noch mit als Beute. Und das, ihr Lieben, sollte uns neu in Ansporn sein, einmal die eigene Geschichte durchaus kritisch zu betrachten, vor allem aber für die Zukunft zu investieren, sofern wir selber noch Eltern haben, mit deren Ehre zumindest anzufangen. Aber eben auch unseren Kindern das nicht gar so sehr zu erschweren. Da hatte ich mir letztes Mal schon darauf hingewiesen, dass im Neuen Testament darauf hingewiesen wird, unsere Kinder nicht zum Zorn zu reizen. Manchmal kommt der Zorn ganz von alleine, da tun wir nichts Böses. Und die reagieren ganz böse drauf, dann müssen wir umkehren. Aber wir sollten es zumindest nicht unnötig provozieren, weil es für sie zum Schaden ist. Nicht unbedingt für sie. Das will Gott nicht. Deswegen, wir sollen Leute sein, die Segen verbreiten und nicht unnötig im Stress. Und dann kommen wir nächstes Mal zu den Richtern.